ARD.
Die Bundesregierung gibt Geld für Sportanlagen. Wir gucken, ob das wirklich hilft.
Teenager-Terroristen, was motiviert sie zu ihrem Hass?
Und es gibt gerade zu wenig Blutkonserven in Deutschland.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Moritz Sacho und Uli Spinrad sind wieder da. Wir begrüßen euch. Heute ist Mittwoch, der 14. Januar.
Moin.
So, und wir starten mit einem Thema, das viele von euch bestimmt kennen. Ich kenne es auch ziemlich gut. Es geht nämlich um marode Sportanlagen in Deutschland.
Oh ja.
Im Moment ist bei uns im Fußball noch Winterpause. Aber in zwei Wochen geht es wieder los mit dem Training. Und bei uns ist das eine städtische Anlage, der Fußballplatz. Und ich kann dir sagen, der Schimmel in den Kabinen, der wartet schon wieder auf mich. Ich kann es kaum erwarten. Dazu
hast du Angst vor, ne? Ja, ich glaube, jeder kennt diesen einen Platz in der Kabine, den jeder meidet, wo keiner sein Handtuch aufhängt, weil man einfach Angst hat, dass das überspringt. Ne?
Ja, genau.
Ja, viele Sportstätten sind einfach in einem schlechten Zustand. Das hat viel damit zu tun, dass die Kommunen klamm sind und kein Geld für die vernünftige Instandhaltung und erst recht nichts für die Sanierung haben. Und du hast es gesagt, deshalb schimmeln so viele Kabinen vor sich hin und deshalb haben so viele Dächer von Turnhallen und Schwimmbädern auch Löcher. Aber das soll sich ändern. Die Bundesregierung will das Problem angehen und den Kommunen helfen.
Dafür gibt's 1 Milliarde aus Berlin. Die sogenannte Sportmilliarde. Genau genommen sind es ehrlich gesagt nur 916 Millionen. Aber die Bundesregierung, die nennt das eben die Sportmilliarde, und gefördert werden energetische Sanierungen und barrierefreie Umbauten mit regionaler Bedeutung. So heißt das offiziell. Und genau da geht es nämlich auch schon los.
Die Bedingungen sind relativ streng. Es muss eine Kofinanzierung gesichert sein. Es muss schon sehr weit geplant sein, ein ganzes Vorhaben. Es ist nicht einfach für Vereine, sich vor allem in der kurzen Zeit bis zum 15. Januar sich zu bewerben.
Also bis morgen, ne? Genau. 15. Januar, das ist morgen.
Frist.
Ja, das war Christian Zeifang. Er ist Leiter des Sportamtes in Bremen. Die Kommunen müssten den Sanierungsplan für eine Sportanlage inklusive eines Teils der Finanzierung von Stadt oder Land, also eigentlich schon fertig in der Schublade liegen haben. Ja. Und selbst wenn man direkt losgelegt hat, als Union und SPD diese Förderung in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, hatten die Kommunen streng genommen seitdem nur ein halbes Jahr Zeit. Das ist einfach auch zu wenig Zeit, um jetzt was vom Geld abzukriegen, heißt es vom Sportamt in Bremen.
Genau, und dazu kommt auch noch, dass Vereine diese Förderung für ihre eigenen Hallen und Anlagen zwar theoretisch auch bekommen können, die werden ja zum Beispiel auch von den Schulen mitgenutzt, aber das Geld beantragen müssen trotzdem die Kommunen. Also da müsste dann auch die Abstimmung zwischen Vereinen und Kommunen sehr schnell passiert sein, wie viel Geld wofür genau gebraucht wird. Und da sagt zum Beispiel der Sportbund NRW, da werden die vereinseigenen Anlagen wahrscheinlich eher auf der Strecke bleiben.
Ja, wo genau das Geld eigentlich herkommt, das ist übrigens auch noch nicht so ganz klar. Also diesen 916 Millionen, offiziell soll das aus dem Sondervermögen für Klima und Infrastruktur kommen. Da stehen aber erstmal nur 333 Millionen für Sportanlagen drin. An der Zusammenstellung der Restsumme muss also noch gearbeitet werden, sagt das Bundesfinanzministerium.
Also ihr merkt schon, die Sportmilliarde, die schrumpft irgendwie immer weiter zusammen, je länger wir darüber sprechen. Ursprünglich war im Koalitionsvertrag auch mal eine jährliche Investition angedacht und am Ende ist es dann nur eine Förderung über den gesamten Zeitraum der Legislatur geworden.
Und die Gemeinden sagen, naja, 1 Milliarde, das klingt viel, aber wenn man das runterrechnet auf alle Kommunen in Deutschland, dann würde am Ende jede nur 90.000 Euro bekommen. Natürlich funktioniert die Rechnung nicht wirklich so, das wissen wir auch, aber das verdeutlicht, wie groß das Problem eigentlich ist. Und der Deutsche Olympische Sportbund sagt, dass der Sanierungsstau so groß ist, dass wir mehr als 30 Milliarden eigentlich bräuchten.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch erstmal ein Anfang. Es ist ähnlich wie bei den Brücken in Deutschland, was jahrzehntelang nicht gemacht wurde, das lässt sich eben auch nicht so schnell aufholen. Das gilt dann eben auch für die schimmeligen Kabinen, aber naja, vielleicht werden die ein paar weniger durch dieses Geld von der Bundesregierung.
Unsere Kurznachrichten.
Wir haben schon häufiger hier im Podcast über den Wolf gesprochen, weil Wölfe immer mal wieder Schafe und Rinder reißen. Landwirte fordern deshalb mehr Schutz vor dem Wolf. Die Bundesregierung will das Thema jetzt angehen und den Wolf in das Bundesjagdgesetz aufnehmen. Damit könnten Wölfe dann einfacher getötet werden, wenn sie zum Beispiel Zäune überwunden und Schafe getötet haben. Im Bundestag wird heute der Gesetzentwurf dazu eingebracht und darüber diskutiert.
Im Streit um Grönland gibt es heute erste direkte Gespräche zwischen Dänemark, Grönland und den USA. Heute Nachmittag treffen sich die Außenminister von Dänemark und Grönland mit dem Außenminister der USA und dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance im Weißen Haus. Die USA haben ja immer wieder damit gedroht, zuletzt Grönland gewaltsam einzunehmen. Die Insel ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zu Dänemark.
Und im Iran sind seit Ausbruch der Proteste mindestens 2500 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet eine Menschenrechtsorganisation. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen, weil der Iran das Internet abgeschaltet hat und deshalb kaum Infos nach außen dringen. Der deutsche Außenminister Wadephul hat aber gesagt, wenn die Zahlen auch nur annähernd stimmen, wird deutlich, dass das Regime alle Maßnahmen ergreife, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Er will gemeinsam mit anderen Ländern Sanktionen gegen den Iran verhängen. Hier und da ploppen immer mal wieder Meldungen auf, dass extrem junge Männer sich zusammenschließen und Anschläge planen, also zu Terroristen werden. Woher kommt diese Motivation, konkrete Anschlagspläne zu entwickeln? Das fragen wir uns. Es gibt eine neue Studie des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und die hilft uns allen dabei zu verstehen, wie Jugendliche einen solchen Hass auf Menschen mit Migrationsgeschichte, einen Hass auf Frauen und ja auch ganz grundsätzlich auf die Gesellschaft entwickeln.
Und eine Erkenntnis ist dabei ganz zentral. Die radikalisierte Szene ist vor allem für Jugendliche spannend, die bisher kein tolles Leben hatten. Also sie suchen Anerkennung, sie suchen Status, sie suchen Freunde. Also bevor sie zu Tätern werden, sind sie oft erst einmal selbst Opfer. So heißt das von den Machern der Studie. Diese radikale Szene, die fängt sie immer wieder in ihrem bisher recht miserablen Leben auf und gibt ihnen dann genau das, wonach sie gesucht haben.
Und versteht uns da nicht falsch, ne? Das soll keine Entschuldigung für ihr Verhalten sein an dieser Stelle, sondern es soll uns einfach dabei helfen zu verstehen, wie Jugendliche mit solchen radikalen Gedanken eigentlich ticken.
Genau, und dieses Thema ist super aktuell. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fall aus dem Oktober. Da werden zwei 15-Jährige aus Brandenburg beschuldigt, ein Kulturhaus in Altdöbern angezündet zu haben. Anderes Beispiel, zwei Jungs aus Thüringen sollen einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Schmölln verübt haben sogar.
Ja, und noch ein bisschen größer gab es ja auch noch eine Razzia der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen. Da ging es um eine rechtsextremistische Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt und Anschläge auf Migranten geplant, aber auch begangen haben soll. Die Mitglieder dieser Gruppe sollen zwischen 14 und 21 Jahre alt sein.
Also dieses Problem ist vorhanden und die Studie des LKA in Baden-Württemberg, die liefert auch ein paar Antworten dazu. Die Forscherinnen und Forscher haben sich 37 Fälle genauer angeguckt. Und das sind alles Jungs, die im Schnitt 16 Jahre alt sind. Einige waren sogar jünger, nämlich sogar jünger als 14. Und sie alle gehörten der sogenannten Terrorgram-Szene an. Die wird so genannt, weil sie vor allem über die Chat-App Telegram kommuniziert.
Du hast es gerade gesagt, alles Jungs. Warum? Weil die Mädchen durch den ausgeprägten Frauenhass mit Gewaltfantasien abgeschreckt werden. Der ist nämlich auch Teil dieser Ideologie. Radikalisierte Mädchen gibt es natürlich trotzdem, die wurden in dieser Studie bloß nicht berücksichtigt. Was die Studie außerdem zeigt, die Terrorgram-Szene ist überwiegend rechtsextrem. Es gibt aber auch ideologische Vermischungen mit dem militanten Islamismus. Viele Personen radikalisieren sich in unter einem Jahr und bei den meisten Jungs konnte eine diagnostizierte psychische Erkrankung festgestellt oder zumindest mal deutliche Anzeichen dafür festgestellt werden.
Und außerdem hat sich auch gezeigt, was so dieses Leben der Jungs angeht, dass sie wenig Freunde hatten, dass sie ihren Eltern meistens egal waren. Oder dass sie vielleicht sogar körperlich missbraucht worden sind. Aber auch das ist nicht die Erkenntnis dieser Studie, denn in 10 der 37 Fälle kamen die Jungs auch aus einer vollkommen unproblematischen Familie.
Tja, und auch die Motivation, warum sie sich radikalisieren, die ist wirklich sehr unterschiedlich. Viele wollen sich als Teil einer Gruppe fühlen, sie wollen cool sein, sie wollen aber auch Rache, weil sie zum Beispiel gemobbt wurden. Und manche wollen auch einfach Action und Abenteuer und Gewaltfantasien ausleben.
Tja, das alles macht deutlich, es gibt nicht die eine Biografie, bevor die Jugendlichen in die radikale Szene abrutschen. Die Forschung hat inzwischen mehr als 100 Risikofaktoren identifiziert. Aber es gibt zumindest viele Hinweise, weil sich viele nicht mal verstecken, sondern sehr öffentlich auch radikalisieren im Internet und auch sogar darüber sprechen. Das LKA spricht von eindeutigen und oftmals sogar sehr klaren Anzeichen. Nur ist es häufig so, dass Freunde, Eltern und Lehrer das dann einfach nicht glauben wollen und das ist dann gefährlich.
Ja, wer den Jugendlichen aber zuhört, an dieser Stelle ist dann die radikale Szene selbst. Die hat es vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie sehr geschickt gemacht und die Jugendlichen mit Videos auf sozialen Plattformen bespielt. Auffällig ist laut der Studie aber auch, dass die Jugendlichen oft selbst nach bekannten Schulattentaten gesucht hätten, also wirklich nach Vorbildern gesucht haben.
So, und was machen wir jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen? Erstmal durchatmen. Es gibt nämlich auch die gute Nachricht, dass sich viele dieser Jugendlichen zum Zeitpunkt der Studie auch schon wieder von der radikalen Szene abgewandt haben.
Viele haben sich abgewandt, aber eben auch ein paar nicht. Und deswegen betonen die Macher der Studie, dass radikale Jugendliche auch kein reines Polizeiproblem sind. Irgendwelche rutschen halt immer mal durchs Raster. Mhm. Um Jugendliche und damit auch die Gesellschaft besser zu schützen, braucht es vor allem Therapie und Beratungsangebote und auch sowas wie Jugendtreffs, wo man einfach unter Leute kommt.
Ja, und wir alle, also die Gesellschaft, die muss genauer hinschauen. Wir müssen Warnsignale alle ernst nehmen. Und wenn die Eltern das nicht tun, dann zumindest die Lehrerinnen und Lehrer, Freunde oder zum Beispiel auch Trainer im Sportverein, also quasi alle Personen im Umfeld dieser Jugendlichen, die sich abwenden und dann vielleicht eben manchmal nicht hingehört haben.
Wenn ihr mehr zum Thema hören wollt, dann empfehlen wir euch noch die aktuelle Folge des Podcasts Die Justizreporterin. Das verlinken wir euch natürlich in unserer Folgenbeschreibung.
Wir haben ja gestern über die Grippewelle gesprochen und die trägt auch mit dazu bei, dass wir gerade in Deutschland einen Engpass an Blutkonserven haben. Viele Leute sind nämlich gerade krank wegen der Grippe oder wegen Corona oder wegen Magen-Darm. Es geht gerade vieles um. Und deshalb gehen weniger Leute zur Blutspende als normalerweise.
Das Winterwetter hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Ne? Viele Blutspendeveranstaltungen sind wegen Schnee und Eis ausgefallen oder die, die stattfinden konnten, waren dann schlechter besucht. Und das alles zusammengenommen führt eben dazu, dass es gerade zu wenig Blutkonserven in Deutschland gibt.
Das ist am Anfang eines Jahres häufig so, dass die Versorgung mit Blutkonserven schlechter ist als im Rest des Jahres. Das liegt daran, dass viele OPs nachgeholt werden, die man am Ende des Jahres ungern machen lassen will, weil man eben keine Lust hat, an Heiligabend über Weihnachten im Krankenhaus zu liegen, wenn es eben nicht sein muss. Dann sagt man lieber, komm, wir machen es im Januar. Und bei Operationen werden immer wieder eben auch Blutkonserven gebraucht. Also diese Kombi aus, es werden viele gebraucht gerade und gleichzeitig wird aber auch gerade weniger gespendet, die ist schlecht.
Dazu mal wieder eine Zahl, finde ich echt beeindruckend. Zwischen 14.000 und 15.000 Blutkonserven werden in Deutschland jeden Tag gebraucht. Siegen in Nordrhein-Westfalen gibt es deshalb jetzt einen Pop-up-Spendenstand in der City-Galerie, damit die Leute das einfach dann auch beim Shoppen nebenbei erledigen können.
Ich habe heute Morgen auf Instagram einen Beitrag gelesen darüber, dass Blutmangel herrscht. Ich war jetzt lange nicht spenden, ich glaube 2 Jahre jetzt aufgrund von OPs. Ja, und da ich heute eh nicht so viel zu tun habe, dachte ich, gehst du mal schnell in der City-Galerie und spendest ein bisschen Blut.
Ich finde es einfach wichtig, dass halt jeder was dafür tut. Und ich war 2009 selber in der Lage, oder in der Situation, sagen wir mal so, nach einem schweren Unfall, dass ich halt Blutkonserven kurz davor war, zu bekommen.
Tja, also da kann wirklich jeder in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu brauchen. Ich muss das auch mal wieder machen, ehrlicherweise. Ich muss daran denken. Ich habe das früher regelmäßig gemacht. In der Uni zum Beispiel, da kam immer wieder so ein LKW vom Roten Kreuz. Und später war ich dann viele Jahre mehrmals im Jahr bei Terminen direkt um die Ecke in so einem Pfarrheim. Aber ehrlicherweise habe ich das irgendwie schleifen lassen. Ich weiß auch nicht genau warum. Ist einfach eingeschlafen. Muss ich auf jeden Fall mal wieder machen.
Tja, passiert manchmal, ne? Dann brauchst du den Reminder, wie die Leute das ja auch in der Umfrage erklärt haben.
Genau.
Es ist ja nicht nur gut für diejenigen, die die Blutspende kriegen, sondern auch für die Spender.
Wir machen auch relativ viele zusätzliche Blutuntersuchungen hier bei uns an der Universitätsklinik, wenn man Blutspenden kommt. Wir schauen uns den Eisenspeicher an, wir schauen uns die Leberwerte an, wir schauen uns auch die Nierenfunktion an. Und wenn wir dort beginnende Auffälligkeiten sehen, sprechen wir auch darüber mit unseren Spenderinnen.
Das war Sven Peine, er ist Facharzt für Transfusionsmedizin in Hamburg-Eppendorf. Und er sagt auch, der Körper muss das gespendete Blut ja auch irgendwie ersetzen. Das wirkt sich aus wie eine Sporteinheit und kann sogar Bluthochdruck senken, wenn man regelmäßig spendet. Ist also auch noch gut.
Genau, in Österreich und Schweden ist es übrigens so, dass man eine SMS bekommt, wenn die eigene Blutspende jemandem geholfen hat.
Das finde ich cool.
Ja, also so nach dem Motto, ne, danke für Ihre Blutspende, sie wurde heute an einen Patienten, eine Patientin im Universitätsklinikum Wien geliefert. Kriege ich also ein direktes Feedback und das hat in Österreich zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Spendenbereitschaft gestiegen ist.
Kann ich verstehen. Und wir haben deswegen mal beim Deutschen Roten Kreuz nachgefragt, wieso es das bei uns nicht gibt. Und da ist die Antwort tatsächlich der Datenschutz, der ist das Problem. Das DRK macht es aber so ein bisschen abgespeckter. Da kriegt man dann als Spender zumindest mal die Info, dass die eigene Blutspende verarbeitet wurde und jetzt dann tatsächlich auch bereit für jemanden ist, der sie braucht.
Und neben den vielen eher schlechten Nachrichten haben wir auch noch eine schöne Geschichte für euch. Es geht um Schwalbe, so nennt sich ein obdachloser Mann in Stuttgart. Er hat vor Weihnachten Pfand gesammelt, wie er das immer macht. Und diese 200 Euro, die er damit rausgekriegt hat am Automaten, die hat er dem Sozialdienst katholischer Frauen gespendet.
Toll.
Und genau, mit der Bitte hat er reingeschrieben, das Geld an alleinstehende Mütter weiterzugeben, damit sie ein schöneres Fest haben. So eine Spende macht er jedes Jahr vor Weihnachten.
Also jemand, der selber gar nichts hat, hat viel Geld gesammelt und das auch noch gespendet. Genau. Richtig tolle Geschichte. Das ist ein bisschen viral gegangen und hat eine Welle der Spendenbereitschaft ausgelöst. Über 7000 Euro sind unter dem Stichwort Schwalbe dann beim Sozialdienst katholischer Frauen eingegangen. Ja, und auch Schwalbe selbst hat dann viele Hilfsangebote bekommen und er selbst ist aber gar nicht so die Person, die im Fokus stehen will.
Ich meine, hier gibt es so viel. Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig, aber es ist genug da eigentlich, wenn es mehr verteilt wird.
In diesem Sinne, seid nett zueinander. Und bis bald.
Bis morgen. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.